Der Vermittler. Ein Mann gibt Einblicke in die Schattenwelt der organisierten Kriminalität.
Aber am Anfang hat fast jeder mitgemacht. Er ist sogar Frauen gefahren. Ich glaube, ein Student ist sogar gefahren, weil er meinte, ich brauche Kohle. Ich fahre kurz rüber runter, kriege 2, 3 Riesen. Warum soll ich das nicht machen? Der eine wurde beim 5. Mal erwischt, der eine beim 10. Mal.
Er fädelt Deals ein, bringt Käufer und Verkäufer zusammen, hat mit Clanfamilien, Schleuserbanden und Geldwäschern zu tun.
Er meinte, okay, die zeige ich das denen, weil das hat er nicht jedem gezeigt. Und das war eigentlich mein Ansporn. Ich meinte, hey, was soll überhaupt noch passieren?
Hier spricht er exklusiv über Geschäfte, die es gar nicht geben dürfte.
Ja, und damit geht's dann auch schon direkt los. Mein Name ist Arndt Pichotka. Ich bin Journalist und Produzent bei Storyhouse Productions, einer Content-Schmiede, die unter anderem investigative Dokus herstellt. Ja, und auch in der zweiten Episode unseres Podcasts wollen wir in eine düstere Welt eintauchen, in der es um diskrete Geschäfte, mafiaähnliche Strukturen bis hin zu schwerer organisierter Kriminalität geht. Und hier spreche ich mit einem, der an all dem besonders nah dran ist. Ömer, schön, dass wir uns wiedersehen.
Hi, grüß dich, freut mich auch.
Du bist ja ein sogenannter Vermittler. Das heißt, du fädelst Deals ein, an dich wenden sich Menschen, die ein Problem haben, und du vermittelst ihnen dann wieder jemanden, der dieses Problem lösen kann. Wie laufen denn die Geschäfte gerade?
Die Geschäfte laufen richtig gut eigentlich, theoretisch ganz normal, ganz geschmeidig. Halt, es gab eine neue Anfrage, die halt eigentlich ungewöhnlich ist in meinem Bereich, Stichwort Falschgeld. Ich versuche es dir mal so zu erzählen oder zu erklären. Das Gespräch hatte eigentlich mit Falschgeld oder überhaupt mit dessen gleichen nichts zu tun. Und da meinte er mir im Laufe des Gespräches, er hätte noch was anderes im Angebot. Ich meinte, was hast du denn da? Und da meinte ich, ja, Falschgeld. Ich meinte, wie, du hast Falschgeld? Ja, ich habe Falschgeld Scheine. Ich meinte, warte mal. Ich habe damit ja gar nicht gerechnet. Er geht auf einmal auf Falschgeld rüber. Ne? Also sieht nicht so aus. Man erwartet sowas gar nicht. Meistens sowieso der Werdegang von Leuten, die du von sowas nicht erwartest, da kommt meistens solche Dinge raus. Ja. Ich meine, okay, alles gut. Aber inwiefern sind die Scheine denn präpariert? Ja? Wie gut sind die denn? Ja. Mhm. Er meinte, die gehen in jeden, da gibt es doch diese Tester, dieses... Bei Tankstellen kennst du es ja, die tun die Fuffi rein, da kommt wieder raus. Er meinte, Geräte bis 2022 erkennt es als Original. Ich meinte, wow, okay, das wird interessant. Also quasi fast jeder Laden will es annehmen. Mhm. Ich meinte, was ist der Kurs? Der Kurs ist dann, lass mich kurz rechnen, 30.000, also bei 50.000 kriegst du, bei 30.000 kriegst du 50.000 sozusagen.
Okay, das heißt, ich muss 30.000 Euro auf den Tisch legen und kriege dafür 50.000 Euro Falschgeld.
Genau.
Und in welcher Stückelung ist das dann?
Das habe ich nicht gefragt, aber du hast eine Mindestabnahme von 50.000. Also darunter geben die es nicht. Und bring die vom Ausland hier, aus Asien, selber. Also er kauft selber dahin, packt sein Auto und fährt hier rüber.
Okay, krass. Ja. Also ich glaube, das Thema verdient ja sicher nochmal eine ganz eigene Folge. Mhm. In der letzten Folge hast du uns ja von einem Fall erzählt, bei dem ein Unternehmer seinen Arbeitern noch Geld schuldet.
Ja,
ging
diese
da
Geschichte,
um
ja.
15.000 Euro.
Ungefähr, ja.
Die Arbeiter haben sich dann an dich gewandt und du hast Mitglieder einer Großfamilie vermittelt, die das Problem in Angriff nehmen sollten.
Das stimmt, ja.
Was ist denn da der Stand? Hat der Schuldner die versprochene erste Rate beglichen?
Leider noch nicht, aber ich muss dazu sagen, dass der Typ, er ist in Hamburg. Das Ding ist, man kann nicht einfach sagen, gehen klopfen und sagen, hallo, was ist los, wo bleibst du? Man muss sie versuchen zu erreichen und dann über drei Ecken, und dann meldet er sich und dann gehen wieder ein paar Tage vorbei hin und her. Hast du nicht gesehen, er hat sich entschuldigt, er meinte, Jano ist wohl die erste Rate da.
Eigentlich wollte der ja, ich glaube, zum September die Rate zahlen. Drohen dem Schuldner denn jetzt Konsequenzen?
Nein, also nicht wirklich Konsequenzen. Ich sag mal psychisch, was psychisch in dem Sinne, er kriegt halt Druck, also jetzt verbal. Aber keinen körperlichen Schaden oder so.
Ihr seid aber sicher nicht immer so nett.
Also wie gesagt, das musst du die anderen Leute fragen. Wie gesagt, ich bin meistens wirklich der, der nur die Informationen hin und her schiebt und das auch ordnet. Oder weil meistens ist das so, die zwei Parteien verstehen sich. Eigentlich braucht man die Vermittler nicht, wenn sie sich verstehen könnten. Ja? Die meisten kommen einfach miteinander nicht klar. Ja, der eine hasst ihn vielleicht oder eine will ihn nicht sehen, was mit denen zu tun haben, aber irgendwie haben die ein Problem, was sie nur beide dann miteinander lösen können. Und da kommt halt der Vermittler ins Spiel. Ja, das ist der verlängerte Arm oder wie auch immer. Hm. Und dann klappt das meistens, obwohl eigentlich die zwei Parteien es auch selber lösen könnten.
Du hast gerade gesagt, er kriegt halt irgendwie psychisch Druck. In welcher Form denn?
Naja, er kriegt Anrufe halt auch nachts, dann rufen ihn an. Wenn er in den Schrank geht, dann wird öfters angerufen oder man ruft vielleicht einen Bruder von ihnen an, wenn jemand eine Nummer hat. Das ist halt Stress, das will doch keiner. Wenn du jetzt zu Hause bist nachts und dann klingt dein Telefon die ganze Zeit, du musst ausschalten und dann auf einmal klingelt es, ruft der Bruder dich an, die ruft mich auch an und meldest du dich nicht, ist das halt, weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht schön, das gefällt dir einen nicht, das möchte man ja nicht.
Psychoterror.
Wenn man es so nennen sollte.
Heute wollen wir ja über Schleuserbanden sprechen. Die verdienen nach aktuellen Zahlen jährlich 10 Milliarden Euro.
Boah, echt so viel, ja.
Indem sie Menschen, meist Geflüchtete, illegal über Grenzen bringen. Auch in Deutschland ist das ja gerade ein Thema. Jeden Tag sollen bis zu 600 illegale Migranten hierher kommen.
Wow.
Und auch in deinen Kreisen, wenn man das so sagen kann, Ömer, weiß man, dass damit viel Geld zu verdienen ist. Inwiefern bist du denn schon mal mit Schleusern in Kontakt geraten?
Kumpel von mir sind jetzt im Knast mit seinem Bruder zusammen, in Belgien und Holland, seit ungefähr 8 Monaten oder so. Und die haben das aktiv betrieben. Er und sein Bruder haben ein Auto gekauft, erstmal ein Auto, einen alten Transporter, und sind selber rübergefahren. Aber warum zu zweit? Weil man fährt da, die sind meist mal durchgefahren, also wir sind so halt, dass sie nicht schlafen müssen. Also man hat quasi die Fahrer gewechselt, kurz rechts rangefahren. Die Flüchtlinge darf auch nicht pissen, die mich ausdenken, das weiß ich auch. Die muss also 60, 8 Stunden drin bleiben hinten, weil es auffällig ist. Nur der Fahrer und der Beifahrer wechseln sich und dann wird durchgefahren. Haben sich halt ein Auto besorgt, so ein T4 oder was. Und der hat halt natürlich einen Kontakt gehabt, keine Ahnung woher. Und hat die Flüchtlinge dort abgeholt. Er wusste am Anfang auch nicht, wie viele ihn dort erwarten. Also er ist mal rübergefahren mit seinem Bruder zu einem bestimmten Ort. Direkt wurde halt die Hintertür aufgemacht und da sind einfach Leute eingestiegen. Und da wurde einfach die Tür zugemacht. Und hast eine Route, die du fährst.
Der Kumpel, den du kennst, der war jetzt sozusagen nur in Anführungsstrichen der Fahrer.
Erstmal. Er hat sich hochgearbeitet. Daher hat er 3 Häuser mit Grundstück jetzt hier in Berlin.
Und wie viel verdient denn so ein Fahrer an so einer Tour?
Komme ich gleich dazu.
Entschuldigung.
Ich wollte
deine Dramaturgie nicht zerstören.
Ja, ist gut. Ich versuche dir jetzt den Kurzzug so zu erzählen, dass du es ungefähr verstehst und wie auch man sich sozusagen hocharbeiten kann. Ja. Die Tür geht auf dort. Wir sind angekommen, außerhalb der Grenze. Die Tür geht auf. Die Leute steigen ein, die Tür zugemacht. Man weiß nicht, wie viele eingestiegen sind. Man fährt direkt los, das ist meistens früh morgens, bis man einen Punkt ankommt, wo die sozusagen ausgesetzt werden, wo die aussteigen dürfen oder sollen. Das sind natürlich immer verschiedene Punkte, nicht immer das Gleiche, ist ja normal.
Go.
Beim Aussteigen muss er die filmen. Und jeder, der aussteigt, sagt seinen Namen, Lef Hassan oder Hausmann, wie auch immer, oder keine Ahnung, wie jeder heißt, wird aufgenommen. Ne? Dabei zählt man halt. Und die Flüchtlinge machen dann, was sie wollen. Der Typ steigt aber wieder in sein Auto ein, sein Bruder, fährt um die Ecke, schickt dann diese kleine Videonachricht zum Auftraggeber. Und der Auftraggeber sieht, wie viele Leute ausgestiegen sind. Und er kennt ja die Namen. Er hat eine Liste. So, und dann kriegt er pro Mann, er meinte, es gibt nur 2 Varianten. Früher habe ich pro Mann ein Geld bekommen oder pauschal. Er meinte, pauschal war mir lieber, weil manchmal ist weniger, manchmal ist mehr. Es gibt wohl, man kann sich wohl einigen mit denen. Ne? Und dann hat er sein Geld dann in Berlin mal bekommen, nach 2. Tag oder 3. Tag.
Und wie viel ist das dann so pro Kopf oder pro...
Also die haben pro Mann hat er bekommen. Warte mal, lass mich kurz nachdenken. Wie gesagt, es gab so einfach eine Pauschalsache. Pauschal war, glaube ich, eine Tour waren 15.000 oder 20.000. Ja. Und pauschal war das so, Mensch, ja, wie Menschenhandel ist leider so, pro Flüchtling, sage ich mal, ich glaube 2.000 oder 3.000 Euro. Also sein Rekord war 28 Leute in einem Van drin hinten. 28 Leute. Aber auf eins haben die bei ihm geachtet. Bei ihm waren Männer und Frauen getrennt. Er hat so anscheinend doch ein bisschen Mitgefühl. Ja. Auf jeden Fall, der hat diese Arbeit halt mit seinem Bruder sehr, sag ich mal, loyal und sehr erfolgreich bewältigt. Halt in dem Sinne, er war pünktlich, er war mal da, war zu erreichen. Das sind immer wichtige Sachen für diesen Auftrag gewesen, dass du mal zu erreichen bist und dass du halt standhaft bist. Und in kurzer Zeit, nicht viel, 1-2 Monaten, sagt der Typ zum Beispiel, ich kann dir mehr liefern, schaffst du mehr.
Mhm.
Ja. Aber eins muss ich dazu sagen, er wurde einmal dabei erwischt beim Fahren. Also er wurde sozusagen hops genommen, aber er wurde wieder frei gehen gelassen. Ja, und dann, aber er wollte weiter Geld verdienen. Er hat gesehen, da hast du sehr viel Geld drin. Das wird jede Woche ungefähr gemacht, lass mich lügen, zwischen seinen 15 und 30.000 hat er jede Woche gemacht.
Mhm.
Für sich selber als Gewinn.
Und sein Kontaktmann, der ihm diese Aufträge vermittelt hat, in welchem Land sitzt der?
Das kann ich dir nicht sagen, wo er sitzt. Ich weiß, dass er nur über Telefon agiert, meist über Messenger. weil es ein bisschen halt sicherer ist. Ne? Aber das ist keine Ahnung. Das vielleicht weiß er selber sogar gar nicht, ja.
Und welcher Messenger wird dafür benutzt?
Ganz normal Facebook.
Facebook?
Facebook Messenger, ja. Den hat er benutzt. Was ich nicht machen würde, aber die haben den benutzt, ja.
Aber wieso ist ein Facebook Messenger, wieso fühlt sich das quasi in eurer Welt als sicherer Kommunikationsweg
eigentlich
an?
Eigentlich nicht, ne? Ich würde es nicht benutzen. Also die meisten bei uns benutzen Signal. Ja, Signal ist sozusagen der Standard. Früher war es WhatsApp, WhatsApp ist aber auch tot. Aber der hat mit ihnen über Messenger kommuniziert. Frage mich nicht, warum. Ich denke mal, ich kann es mir nur so erläutern, derjenige hat kein Handy gehabt und ist über irgendwo mit PC reingegangen, über Messenger. So kann ich mir vorstellen. Vielleicht hat er dann einen Router gehabt, was man kann ja sozusagen seinen Standort sozusagen verschleiern, wenn du einen guten Informatiker hast oder so. Mhm. Ich denke mal deswegen. Also er hat sozusagen nur einen Internetzugang, kein Handy, so dass er nicht abgehört werden kann. Denke ich mir mal, und hat halt dann über Messenger agiert.
Wird dann da in dieser Kommunikation quasi, werden da Codes verwendet?
Codes in dem Sinne halt Stichwörter bestimmt, natürlich. Also jeder hat für sich halt Codewords, ne? Ich weiß nicht, welche die benutzt haben, aber auf jeden Fall, das ist Standard. Das ist ganz normal, gang und gäbe, dass man nicht ausführlich spricht und dass man zu gewissen Sachen einen gewissen Satz, nicht mal einen Satz sagt, nur ein Wort sagt. Ja, zum Beispiel, wenn es jetzt heute losgehen, sagt man, okay, heute ist die Hochzeit zum Beispiel. Ja, oder wenn jetzt das Geld da ist, sagt man, okay, wir haben Hunger oder so, Beispiel. Jeder hat seinen eigenen.
Nachdem der quasi klein angefangen hat als Fahrer und so wie du es gerade erzählt hast, es dann das Anliegen gab von der Kontaktperson im Ausland, hey, kannst du nicht mehr schaffen, wie ist das dann weitergegangen?
Dann war er aktiv so auf der Suche von Fahrern halt. Jetzt wurde es halt ein bisschen zu einer richtigen kriminellen Vereinigung bei ihm, ne? Dann kam halt das Angebot für ihn, dass er halt sozusagen expandieren kann, für sich vergrößern kann. Und dem ist er nachgegangen. Naja, hat er meistens Ungarn genommen. Also ihm war es eigentlich scheißegal, ob er auch Führerschein hast oder nicht. Er meinte, kannst du Auto fahren, willst du? Komm. Weil wenn du erwischt bist, ist der Führerschein auch scheißegal, ob du Führerschein hast oder nicht. Macht Sinn. Also er war nur derjenige, der halt das Auto zur Verfügung gestellt hat. Natürlich auf einem anderen Lambo, das wurde gemietet. Ja. Nur bei, das kann ich auch sagen, meistens nur bei Starcars. Ich weiß nicht, ob du jetzt schneiden möchtest. Weil nur bei denen darfst du außerhalb der Grenze fahren. Also Deutschland verlassen. Das ist die einzige Autovermietung, wo du über die Grenze wanderst. Mhm. Bei den anderen darfst du das nicht. Und deswegen war ich immer da.
Aber wie, gibt's da Kontakte zu Starcar rein?
Man darf das wohl einfach dort, ja. Man darf wohl bei denen das Auto, wenn man das mietet, außer Landes fahren. Er hat es von dort öfters gemietet, ja. Mhm. Ich meinte auch, warum gehst du hier hin? Ist doch teuer. Er meinte, bei den anderen darf ich nicht. Ich meinte, okay. Interessant. Na, auf jeden Fall hat er halt Angestellten gehabt, die den Angestellten pro Tour das Geld gegeben hat. Ne? Du hast halt dieses Benzin bekommen, Verpflegung unterwegs, keine Ahnung, Taschengeld, ein paar hundert Euro oder was. Dann gab es eine Übernachtung. Man durfte übernachten. Der hat dort ein Hotel gehabt, so ein kleines Motel. Keine Ahnung, Apartment vielleicht mit 8 oder 20 Zimmern oder so. Mhm. Ja, so was Kleines. Ich war selber noch nicht da, aber er hat es mir erzählt. Dann bist du sozusagen als dein Angestellter, als Fahrer leer hingefahren, hast übernachtet, hast dich ausgeschlafen, früh morgens musst du 6 auf der Matte sein, ja, der Wagen wäre schon voll, wartest auf dich schon, voll, du sagst, weißt gar nicht, wie viele Leute hinten sind, weißt du nicht, du fährst direkt los. Du hast ein Handy im Auto, das Handy ist eingeschaltet, mit FaceTime, und du siehst sozusagen FaceTime den Fahrer vor dir, der schon gefahren ist, aber du weißt nicht, wer das ist. Also vor dir ist schon ein Auto losgefahren, sozusagen ein Späher. Und in dem Bär-Auto ist ein Handy offen eingeschaltet, was mit dem Handy in dein Auto verbunden ist. Ist schon an. Wenn du einsteigst, ist schon alles vorbereitet. Du siehst schon davor, du fährst schon. Wenn es jetzt Kontrollen oder wie auch immer es gibt, dann sieht der Sperr es und du siehst es auch. Falls er nicht reden kann, siehst du das auch. Mhm. Dann sagt er dir, okay, nimm diese Ausfahrt oder nimm die nicht. Sozusagen, der guckt, ob alles in Ordnung ist auf der Strecke. 100% kann natürlich nicht alles beheben, aber es ist schon nicht schlecht gemacht. Ja.
Stimmt es, dass quasi auch Drohnen- und Satellitenkommunikation dafür eingesetzt wird, um zu entdecken, wo die Polizei lauert?
Natürlich gibt es auch Drohneneinsatz, auf jeden Fall. Drohneneinsatz ist da. Es gibt ja verschiedene Drohnen, ja, mit einer gewissen Reichweite, mit verschiedenen Objektiven und Kameras. Und manche Drohnen sind halt so hoch, du unten merkst gar nicht, dass es über den Drohnen ist. Ja. Und natürlich, damit werden zusätzlich nochmal die Routen ausgespäht. Ja, so musst du es dir vorstellen. Ich habe gehört, dass sich mittlerweile sogar Leute, ich sag mal so, brauchst nicht lange, du kannst fast von jedem Kripo-Wagen die Kennzeichen, kannst dir, es gibt so eine Liste, die mal rumgeht und dann, oder ist neu, also die haben sozusagen eine Datenbank von Kennzeichen sich angehäuft, von Bundeswappen, sage ich mal, oder Bundesfahrzeugen. Natürlich kommt auch noch mal Neues zu, aber der größte Stand bleibt immer gleich. Und das haben die sozusagen mit, sage ich mal jetzt, mit einem Programm verknüpft. Ja, ich versuche es jetzt ungefähr zu erklären. Dass dann diese Drohne sozusagen, die Drohne erkennt dieses Kennzeichen. Und wenn da irgendein Kennzeichen von Datenbank vorhanden ist, dann springt das auf. Dann wissen die, wo welches Auto ist.
Woher haben diese Schleuserorganisationen die Listen, damit sie dann halt wissen, was Polizeifahrzeuge sind?
Das ist ganz einfach. Du kennst einen, der gibt, zum Beispiel, du kennst einen Abschnitt 54 ein, der gibt die ganzen Autos von dort. Kripowagen, du kennst einen Abschnitt von dort, ein Mitarbeiter, der gibt die Fahrt dort. Du guckst es oder verfolgst es. Das geht nicht heute auf morgen, aber wenn du dran hängst, ist es nicht so schwer.
Und das kriegt man dann auch für wenig Geld im Prinzip dann zugesteckt? Oder muss man da richtig dann investieren?
Nicht wirklich, eigentlich, nein. Kommt drauf an, wie jeder drauf ist. Also wenn du ihn kennst, gibt das ihm sonst. Das ist verschieden, da gibt es keinen Preis oder so. Aber das ranzukommen ist nicht so schwer.
Und wir sind ja jetzt hier in Berlin, was ja auch dein Haupttätigkeitsort ist. Könntest du mir jetzt die Liste der Berliner Kripowagen besorgen?
Jetzt nicht, ich hatte mal eine gehabt vor letztes Jahr. Aber es hat sich nicht mal, es ist einfach so rumgegangen. Berlin ist krank, was das angeht. Also ich gucke auf meine Liste, was das ist. Der Kripowagen Berlin, wow. Bestimmt weiß ich nicht. Aber wenn man sich ranhängt, klar kann man es besorgen. Aber nicht heute gleich. So einfach geht das nicht. Aber man könnte auf jeden Fall da rankommen.
Gibt es auch Täuschungsmanöver, mit denen die Schleuser versuchen, die Polizei abzulenken, um auf der Route nicht entdeckt zu werden?
Was ich einmal mitbekommen habe, ich war nicht dabei, vielleicht hat er auch nur geprallt oder nur erzählt, aber hat sich echt angefühlt. Der war der Späher vorne, aber er hat einen Kripowagen entdeckt. Also in so einem Van, weil er kannte ihn irgendwie. Er wusste, dass es halt ein Kripo sind. Ich weiß nicht warum. Und hinter ihm kommt halt die Ware, sag ich mal, im Schlepptau. Er sagt, ich habe einfach angefahren. Er hat den Bullen sozusagen auf der Autobahn in die Leitplanke gedrückt, also einen Unfall gemacht, aber bewusst. Mhm. Ja, die Einsatzkräfte, sag ich mal, dachten, das ist ein normaler Unfall, ne? Die können nicht mehr weiterfahren. Also, die steigen aus, war alles okay, was ist passiert? In der Zeit sind die weitergefahren, durchgefahren. Das ist ein bisschen krank, crazy, ja. Ich weiß nicht, ob er gebreitet, aber so hat es mir erzählt. Aber was es auf jeden Fall gibt, ist, es gibt Täuschungsmanöver in dem Sinne, man denkt, die Leute kommen ja von einer gewissen Route. Da gibt es ja sozusagen eine Strecke, eine Hauptader, wo die ganzen Autos vorbeifahren. Aber ganz ehrlich, ist schon sehr, sehr schlau gemacht, ne? Die hatten sich mit 2-3 Bauern geeinigt. Nehmen wir mal zum Beispiel das Land Frankreich und Deutschland, ne? Das ist jetzt nebeneinander, durch eine Grenze. So. Und da gibt es ja 1, 2 oder 3 Hauptschlagadern, so, wo halt Autos fahren dürfen oder fahren, wie auch immer. Aber dazwischen gibt es auch Ländereien, die halt Privatpersonen gehören. Das sind aber keine Hauptadern, aber man kann quasi von einer Länderei, Beispiel von Deutschland, rein. Und diese Länderei umfasst ja auch Frankreich. Das sind auch beide Staatsgebieten, aber es gehört nur einem Typen. Und dann haben die, wenn die einen gefunden haben, die hatten 1 oder 2 Leute gehabt, wo sie sich geeinigt haben. Und dann durfte man halt da reinfahren und über die andere Seite wieder raus. Ganz easy peasy eigentlich. Ich meinte, wow, jetzt habt ihr ja richtig gut gelöst, die Sache. Das ist natürlich eine geile Sache. Und die anderen warten da auf die Autobahn, warten Spähen, aber die sind gehen vom Bauernhof durch. Geile Sache, oder? Ich meinte, hey, das ist top. Also manchmal muss man sagen, die sind meistens Menschen kriminell, aber die sind schon pfiffig. Ja, das ist geil.
Und ja, die Politik rühmt sich auf der anderen Seite, dass die Grenzkontrollen durch die Bundespolizei halt verstärkt wurde oder wurde, überhaupt wieder eingeführt wurde.
Wurden die auch.
wurden die auch. Bringt ja dann nicht so viel, wenn man dann über Bauernhöfe quasi Routen aufbaut.
Aber nicht jeder benutzt das. Also es gibt mehrere Schleuserbanden.
Ja, klar.
Aber der Kumpel von mir hat das, das war seine eigene Initiative. Ne? Geile Sache. Muss ich jetzt sagen. Was er macht, ist illegal, aber dass er einen Weg gefunden hat, also schon cool.
Das ist jetzt aber nicht der Kumpel, der im Knast sitzt, sondern ein anderer.
Genau.
Eine der beliebten Schleuserrouten ist ja die A94. Mhm. Die Autobahn, auf der es ja kürzlich auch zu einem schweren Unfall gekommen ist. Okay. In einen Kleinbus haben Schlepper 23 Menschen gequetscht, die aus Syrien und der Türkei nach Deutschland gebracht wurden. Und ja, als die Polizei das Fahrzeug kontrollieren wollte, versuchte der Fahrer zu flüchten, verlor die Kontrolle, das Auto überschlug sich. Mhm. Ja, und schließlich sterben 7 Menschen, 16 werden schwer verletzt. Mhm. Und der Fahrer war ein 24-jähriger Staatenloser, der jetzt wegen Mordes angeklagt werden soll.
Autsch. Wow.
die Fahrer, die das machen, was sind das für Typen?
Leute, die Geld machen wollen, denen das scheißegal ist. Meistens, wenn da was passiert, dass denen nichts zu befürchten haben. In dem Sinne, die haben sich sogar beim Rechtsanwalt beraten lassen. Ja, ich sag's mal jetzt so. Der Anwalt meinte, einmal kannst du dich gut erwischen lassen, aber zweites Mal nicht. Da hat jeder einfach mitgemacht, bis er einmal erwischt wurde. Und dann meinte, okay, ich habe meinen Soll erfüllt, ich kann nicht mehr. So musst du dir vorstellen. Es ist ja wirklich nichts passiert. Aber jetzt ändert sich das. Jetzt sind ja Strafen da, bis zur Freiheitsstrafen. Jetzt machen wirklich nur Leute, die das Geld wirklich brauchen. Ja, keine Ahnung, entweder hat er Drogenprobleme oder hat Spielschulden oder was der Geier was. Ja. Mhm. Aber am Anfang hat fast jeder mitgemacht. Er ist sogar Frauen gefahren. Ich glaube, ein Student ist sogar gefahren, weil er meinte, ich brauche Kohle. Ich fahre kurz rüber runter, kriege 2, 3 Riesen. Warum soll ich das nicht machen? Der eine wurde beim 5. Mal erwischt, der eine beim 10. Mal. Ihm ist nichts passiert. Mhm. Der Staat hat jeden lukrativ gemacht. Das sag ich mal ehrlich.
Wie viele Fahrer hatte denn dein Kumpel zu Spitzenzeiten?
Zu Spitzenzeiten 6. 6 Autos.
Die dann im Prinzip fast jeden Tag so Pendelverkehr hin und her gefahren haben. Genau. Ja. Und gab es da eine bestimmte Route, eine bestimmte Möglichkeit dann überhaupt? Ich glaube, die sind ja dann wahrscheinlich über die österreichische Grenze gekommen.
Auch. Am Anfang war es Tschechien, am Anfang. Mhm. Und dann Tschechien hat hart durchgegriffen. Zum Beispiel in Deutschland ist es so, wenn du jetzt erwischt wurdest, ging es halt auf die Wache, die Flüchtlinge auch. Du musst dich von deinem Gut trennen, von deinen Flüchtigen trennen. Und dann wurden halt deine Personalien aufgenommen. Und nächsten Tag, wenn du jetzt nicht vorbestraft warst oder jetzt nicht in der Fahndung warst, dann hast du die Autoschlüssel bekommen und durftest nächsten Tag wieder wegfahren mit demselben Auto. In Tschechien ist das nicht so. In Tschechien, wenn du das Auto erstmal weg, das kannst du so vergessen, die nimmt Handy, dann ging das ganze Geld weg. Und dann bist du locker 2, 3 Wochen erstmal drin. Deswegen haben die ja später die Route von Tschechien geändert. War nicht mehr über Tschechien.
Jetzt hattest du ja dann auch mal ein Angebot von Schleusern bekommen oder von Vermittlern von Schleusern.
Genau. Ja, ja.
Was wurde dir angeboten?
Das war jetzt quasi Ende seiner Karriere, sage ich mal, ja, wo er mich angesprochen hat. Ja, zwecks, warum er mich angesprochen hat, er bräuchte halt Fahrer, ob ich die vermitteln kann. Ja. Warum? Weil viele von seinen Fahrern hochgenommen wurden, auch in Tschechien. Weil er hat es so gemacht, er meinte, wenn er es mit den Leuten gesprochen hat, ey du, willst du aus Tschechien fahren, das ist ein riesiges Hör, du kriegst aber mehr, Beispiel Taui mehr oder so, und du fährst aus Österreich, auch ist weniger. Und die meisten haben die Tschechien genommen, aber wurden halt erwischt. Und mit der Zeit hat er kaum noch Fahrer gehabt. Und er wollte halt immer noch mehr Geld verdienen. Er hat in der Zeit sein drittes Haus bauen lassen. Ja. Und brauchte halt ein bisschen mehr, er hat halt dieses Cashflow hat ihm halt gefehlt. Und hat mich halt gefragt nach Fahren. Und daher weiß ich auch, wie viel er bezahlt und so. Er meinte mir, wenn du willst, fahr du, ich gebe dir das Doppelte, ich kenne dich, ich vertraue dir, du kannst deine eigene Crew machen, deine eigenen Leute und was weiß ich. Er hat mich so schön Honig um den Mund geschmiert. Ja, ich habe mal gerechnet, wenn ich das durchziehen würde, wenn ich hätte den Fahrer ja da, wenn ich wollte. Ja. Er hat mich durchgerechnet, ich hätte mal eine Woche, obwohl ich jetzt die Endkette wäre, weil er mir auch gut bezahlt, ich hätte jede Woche meine ungefähr 15.000 gehabt. Also wären im Monat 60.000, ohne dass ich fahre, ja.
In welcher Form du auf das Angebot eingegangen bist und wie die Geschichte mit deinem Kumpel weitergeht, da hast du ja schon erzählt, dass der jetzt in Belgien im Gefängnis sitzt. Das können wir ja dann gleich nochmal vertiefen, aber vielleicht erstmal ein bisschen generell. Diese grenzüberschreitenden Syndikate operieren ja wie gut geölte Maschinen, die sich immer auch lokaler Kleingruppen bedienen. Und auch in den Nachrichten sind sie ja immer wieder Thema. Einige Forschungen zeigen, dass die Strukturen dieser Netzwerke fast so komplex sind wie von multinationalen Konzernen. Du hast das ja auch gerade schon angedeutet, dass es da so ein Verteilsystem gibt und auch so ein Kommunikationssystem. Und wahrscheinlich auch mit so einer klaren Aufgabenteilung, wo es einen gibt, der ist halt für Logistik zuständig. Und ich habe jetzt auch gehört, es gibt sogar sowas wie einen Kundendienst in Anführungsstrichen. Klingt ein bisschen irre.
Ja, es ist aber die Wahrheit. Es ist halt so. Wie sollte das illegale Zeug, Drogen von Kolumbien bis hierher kommen? Allein wenn du als normaler Bürger nach Kolumbien reisen willst, brauchst du selber für dich einen Aufwand. Du musst deine Koffer packen, du musst ein Ticket buchen, du musst da hingehen, du musst einsteigen, aussteigen. Du musst von vornherein schon für dein Bleibe dort sorgen, ja, wo du bleibst, wann du abfliegst. Das ist schon Aufwand. Und jetzt musst du überlegen, da kommt was Illegales muss rüber. Das muss über so vielen Grenzen rüber. Ohne logistischen Aufwand, über richtige Menschen, die da arbeiten. Das ist Arbeit für die. Die arbeiten wirklich da, ja. Die haben Aufgaben, die haben Verantwortung. Man kann da auch aufsteigen, absteigen. Da gibt es auch Löhne. Das ist halt nur inoffiziell.
Mhm. Wenn man jetzt mal auf dieser Reiseroute ganz am Anfang beginnt, also quasi auf der Seite der Flüchtenden, Wie geht es da los quasi? Wie entsteht da quasi Kontakt zu so einer Schleusergruppe? Was müssen die Flüchtenden bezahlen? Wie beginnt das?
Meistens ist es so, dass man ja sich untereinander auch dort kennt und dass gewisse Leute für gewisse Sachen zuständig sind. Und wenn ein Flüchtling flüchten möchte, dann, wenn er sich rumfragt in seinem Freundeskreis, wird irgendeiner sagen, ja, geh mal zu den oder den hin. Entweder der macht oder kann dir helfen. Und der kennt wieder einen oder der kennt einen. Und dann ist man mittendrin. Es kann auch natürlich sein, dass man auf einem Falschen gerät und der ist einfach der Geld mal aufgeknöpft. Kommt auch bestimmt auch vorher. Aber meistens wirklich aus Hören und Sagen. Also gibt es keine Internetadresse oder eine Visitenkarte oder so. Das gibt es natürlich nicht. Aber man kennt sich halt untereinander.
Was kostet denn so eine Überfahrt in Anführungsstrichen?
Locker 5.000, 6.000 bestimmt. Sonst macht es keinen Sinn. Und das aber auch von Türkei aus nur noch. Ne? Von Türkei aus muss bestimmt jeder mindestens 5.000 zahlen. Sonst rechnet das sich nicht. Wie du schon sagst, der Endfahrer liegt 2.000. Da ist noch der mein Kumpel, das ist ja der Arbeitgeber. Der hat da pro mit Fahrer so Taui oder so verdient, glaube ich. Wenn ich jetzt nicht täusche. Das sind schon mal 3 und das ist sogar mehr. Ich glaube, ein Schleuser muss dann auch 6-7 zahlen. Doch, 6-7 mindestens. Jetzt fragst du dich, woher haben die das Geld, ne? Meistens ist es so, entweder die haben Erspartes gehabt oder in der Familie ist es meistens die Großfamilien, sagen, okay, die sammeln in der Familie Geld zusammen und suchen den stärksten Mann meistens in der Familie aus, sagen, hier hast du 10.000 oder die Mutter gibt Gold, die Schwester gibt Gold, wie auch immer. Einer wird ausgesucht meistens von der Familie, ein älterer. Ihm wird gesagt, du kriegst das Geld von uns, schaff es bis nach Deutschland, bau dir was auf und rette uns sozusagen. Jetzt richtig dramatisch gesagt. Du bist unsere letzte Hoffnung. Hier hast du alles. Es ist so 30-40% der Fälle ist es so, dass einer ausgesucht wird in der Familie. Weil alle können das nicht halt bewältigen. Das Geld ist nicht da. Die andere Variante ist, trotzdem gehen viele von der Familie, sagen, egal, ich werde es schaffen. Beispiel Mama oder Papa. Egal, ich werde es irgendwie schaffen. Er nimmt sozusagen Fuß in die Hand und läuft. Ja. Läuft los. Was macht er? Kommt beispielsweise in der Türkei an und dann sucht er Arbeit. Also viele Flüchtlinge, deswegen können viele Flüchtlinge auch Türkisch. Du kennst jetzt keinen, aber die meisten, wenn du siehst, die können wirklich Türkisch. Weil die haben 3-4 Jahre in der Türkei gelebt, haben dort gearbeitet, haben Geld gemacht und sind hierher gekommen. Also ist der zweite Werdegang. Das dritte ist kriminell sein, klauen, Überfall. Mhm. Ja, aber da kommen die meisten nicht durch.
Und die Familien, die das gesamte Geld zusammenlegen, um den Stärksten loszuschicken, wird es dann in der Hoffnung gemacht, dass, wenn er dann in Deutschland angekommen ist, dass der quasi Geld zurückschickt? Oder weil man hofft, dass man über einen Familiennachzug
beides.
Dann...
Okay. Beides. Also eigentlich Ziel ist es, dass er quasi die Sippschaft rüberholt. So viel möglich, auch wenn es 10 Jahre dauert.
Wenn die Flüchtenden dann in einer deutschen Stadt angekommen sind, haben die Schleuser ja ihr Geld verdient. Doch auch danach lässt sich ja mit den Nöten der Menschen noch so einiges verdienen. In welchen Bereichen zum Beispiel immer?
Also gibt es nicht mehr so viele Bereiche, eigentlich Kleingeld. Aber da muss man dazu sagen, da verdient der Flüchtling teilweise jetzt mit. Jetzt würdest du sagen, wie geht denn das? Ihm wird angeboten, wird gesagt, guck mal, hey, du bist jetzt in Deutschland. Da fragt er ihn, ob er Arbeitspapiere hat oder nicht, weil manche dürfen ja arbeiten, manche nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Regelung ist. Oder damals war es halt, man hat es direkt bekommen oder nicht bekommen. Auf jeden Fall, ihm wird angeboten, guck mal, ich werde dich bei mir auf dem Papier fest eingestellt anzeigen. Ich übernehme alles, seine Ausgaben, wie auch immer, also muss nichts machen. Das machen wir dann beispielsweise 3 oder 6 Monate. Er kennt natürlich wieder einen Banker natürlich, der es macht. Und ich ziehe bei dich einen Kredit. Aber du kriegst 5.000, mehr nicht. Dann sagt er, und was passiert mir? Er sagt, du wirst Schulden haben, in Deutschland passiert dir nichts, du kriegst eine Insolvenz, aber dir passiert nichts. Er fragt, komme ich ins Knast? Die sagen nein. Er sagt, okay, wenn ich nicht ins Knast komme, ist mir scheißegal, ich brauche Geld. Ja. So machen die ziehen meistens Kredit über die. Ja, die geben 5.000 und haben meistens kriegst du 30.000 bis 50.000 ungefähr.
Aber ein Flüchtling?
Ja, wenn er fest arbeitet, Arbeitspapiere hat, er hat keine Schufa, gar nichts, kriegst du.
Gefälschte Arbeitspapiere.
Gefälscht in dem Sinne, die Firma ist eine Scheinfirma, was auf jeden Fall der Standard ist. Ja. Man besorgt eine Arbeit. Ja, weil er jetzt keine Arbeit finden kann und da verdient man mit. Dann sagst du, okay, ich vermittle die Arbeit, aber ich will von dir mitverdienen. Das ist schon ein bisschen eklig, aber das machen die und die willigen ein. Warum? Weil sie haben sonst keine Arbeit. Meistens ist es so, die nehmen 1 bis 2 Euro pro Stunde von seinem Lohn weg. Das ist Schwarzarbeit meistens. Die kriegen meistens so 9 Euro die Stunde oder 8 Euro, je nachdem, wie du arbeiten. Der Kurs liegt zwischen, doof, aber was ist wirklich der Kurs? Zwischen 6 und 10 Euro liegt das. Kommt darauf an, wo er arbeitet. Aber meistens so 8 Euro und dann kriegt er halt nicht 8, sondern 7 Euro oder 6 Euro ausgezahlt. Er hat dann einen Schuppenzettel. Jetzt wird dann so abgehen, ich habe ihm zum Beispiel die Arbeit vermittelt, weil ich den Auftraggeber kenne, wie auch immer. Der weiß aber, dass es ein Schwarzarbeiter ist. Denen ist es egal. Er will, dass die Arbeit läuft. So, der Laie X arbeitet jetzt einen Monat lang. Aber ich bin inoffiziell, ich bin keine Firma, aber AG wie eine Firma, die sehen mich als Chef. Ende des Monats muss mir jeder Mitarbeiter, in Anführungsstrichen, einen Stundenzettel schicken mit seinem Namen. Dann sehe ich die Stunden. Beispiel X hatte 150 Stunden. B hatte 180 Stunden. Und so. Und dann gucke ich, 180, was kriege ich? 2 Euro sind 360. So. Wenn ich das Ihnen jetzt hier gebe, die meinen Auftraggeber, zahlt mich aus, ich ziehe gleich 360 weg und gebe ihm den Rest. So machen die halt Geld.
Und wir sprechen jetzt aber hier von Flüchtlingen, die illegal beschäftigt werden.
Ja.
Und hast du daran dann mitverdient?
Bei denen nicht, nein. Ich habe nur Auftraggeber Mitarbeiter vermittelt. Die Flüchtlinge direkt, wenn ich Arbeit gefunden habe, ich habe von denen nichts genommen. Klar habe ich Flüchtlinge auch Arbeit vermittelt, auf jeden Fall. Ich habe denen geholfen, dass die arbeiten können, ihnen Adressen gezeigt. Zum Beispiel einer braucht einen Lagerarbeiter. Ich meinte, er hat mich gefragt, hier, zu denen kannst du gehen, der sucht Mitarbeiter. Ich rede von Flüchtlingen, die auch schon Deutsch sprechen können. Mhm. Weil mit den anderen kann ich mich nicht verständigen, das muss ich dazu sagen.
Ja.
Denen habe ich, soweit es geht, versucht zu helfen, ja, aber ohne Entgelt. Wie gesagt, geh dahin, der oder hier oder da oder mach das oder so, so auf jeden Fall, ja.
Ja, sag doch mal zum Schluss, hast du die Anfrage der Schleuserbande angenommen und dann auch Fahrer vermittelt?
Also ganz ehrlich, ich war kurz davor, warum soll ich lügen? Ich war wirklich kurz davor. Erstmal dachte ich mir, ich fahre einmal mit dir mit. Ich wollte mit dir mitfahren als Beifahrer. Er meinte, kein Problem, kannst du kommen. Also, so Gott will, hohe Gewalt. An dem Tag ging sein Auto nicht, irgendwie was. Er konnte kein Auto besorgen, konnte nicht fahren. Ich selber versuche, ihn ein Auto klar zu machen. Ich wollte mitfahren, aber nur mitfahren, kein Geld verdienen. Beifahrer, ich fahre mit, er wird meine Spesen bezahlen und sagt, wir kommen zurück. Und wenn was ist, dem Beifahrer passiert sowieso nichts. Weißt du? Aber so Gott will, es hat nicht geklappt, wir konnten nicht fahren.
Warum war das denn für dich verlockend?
Erstmal schnelles Geld, Cashflow hat gefehlt und ich wollte mal gucken, wie es da abläuft. Ganz ehrlich, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ja, vielleicht hätte ich auch neue Kontakte geknüpft. Bei mir ist, wenn ich immer reingehe, dann lerne ich fast alle kennen. So, weil ich meistens loyal bin, ich verarsche keinen, auch sogar hier, ich nenne keinen Namen, gar nichts, auch wenn ich frei rede, so, ich belaste mich auch selber nicht, ich hoffe. Da habe ich sogar 2-3 Mitarbeiter gehabt, also was heißt Mitarbeiter? Ich habe es dann halt wieder so hinbekommen, falls ich einen Mitarbeiter besorge, wollte ich von dem mitverdienen. Das ist jetzt nicht meine ich hafte für niemanden, ja. Guck mal, ich kann dir ein paar Leute bringen, wenn die für dich arbeiten sollten, gibst du mir Geld, also nicht von den Mitarbeitern, sondern von ihnen. Er meinte, das ist kein Problem, ich brauche Fahrer, wenn du mir Fahrer befehlen kannst und ich mich mit denen einige und die für mich dann fahren, gebe ich jedes Mal, wenn er fährt, die von mir Geld. Der Summe X. So, das ist jetzt kein paar tausend Euro, aber halt ein bisschen schönes Taschengeld. So, ne? Hätte es werden können. Hin und her und hat er ein bisschen Probleme bekommen. Und dann wurden halt die Grenzen enger. Mir wurde es langsam zu heiß und ich meinte, okay, dann ist auch die Lust weggegangen, diese Euphorie bei mir so ein bisschen manchmal. Und dann manchmal, nee, lass mal lieber die Finger davon und dann... Zum Glück, jetzt ist er drin.
Das heißt, du kannst auch keinen Kontakt zu ihm aufbauen?
Nein, wäre in Deutschland, hätte man es irgendwie machen können, weil es halt außerhalb. Und deswegen ist es ein bisschen problematisch. Weil ich habe mich noch ein paar andere Sachen zu klären. Da ist eine GmbH, die über ein Familienmitglied bei ihm läuft. Und dann musst du eigentlich jeden Monat Geld dafür zahlen, für den Scheingeschäftsführer. Und den kann er nicht zahlen seit 8-9 Monaten. Dann haben wir über seinen Bruder gesagt, sag mal deinem Bruder, dass wir ihn über Notar in einen Vollmacht ausstellen werden, dass er dort unterschreiben soll. Er soll die Firma abtreten. Da meinte er, redet mal gucken. Aber ich habe seit 2-3 Wochen nichts gehört. Weil sonst wird mal jeden Monat seine Schulden mehr.
Ja. Als du dann überlegt hast, ob du das quasi auch machen sollst, damit Geld zu verdienen, um Flüchtlinge über die Grenze zu bringen,
Ja. Hat
man dann nicht da auch Mitleid oder moralische Bedenken, mit sowas Geld zu verdienen?
Nein, hat man nicht. Warum, sage ich auch. Als Fahrer denkt man, man tut ja was Gutes. Man bringt ja die Leute rüber. Das war mein Standpunkt, ich habe es ja nicht gemacht. Aber meine Voraussetzung war, ich würde nur die Route nehmen über den Bauernhof. Er meinte, okay, die zeige ich das denen, weil das hat er nicht jedem gezeigt. Und das war eigentlich mein Ansporn. Ich meinte, hey, was soll über den Bauernhof passieren? Weißt du? Das wollte ich einfach mitfahren. Das durfte ich ja auch. Das hat nicht dazu gekommen. Aber Autobahn hätte ich das nicht gemacht. Nur über den Bauernhof, das hätte ich gemacht.
Puh, ja, ich glaube, nach dieser Folge müssen wir alle erst einmal durchatmen.
Ja.
In einer der kommenden Episoden wollen wir gern auch eure Fragen mit aufgreifen. Daher schreibt gern eine E-Mail an dervermittler@storyhousepro.com. Die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Ja, Ömer. Zweite Folge, wie gefährlich? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt nochmal so ein Thema war, wo du noch ein bisschen vorsichtiger sein musstest, wie du die Worte wählst.
Auf jeden Fall, das ist wieder ein bisschen heikel gewesen. Nicht jetzt vom Staat her, sondern von den Leuten, die ich kenne. Da bin ich die nicht anpisse. Ja, da, ich denke mal, ich habe jetzt keinen auf die Füße getreten.
Weil die werden bestimmt ungemütlich, oder? Weil da ist so viel Geld im Spiel, wenn da jetzt...
Geld auf jeden Fall, ja. Aber ich habe, wie gesagt, keinen jetzt die Straße oder den Weg zugemacht. Hoffe ich jedenfalls. Und man sollte egal bei was man vorsichtig sein, daher alles gut.
Ja, zum Schluss habe ich noch eine Bitte an unsere Zuhörer. Nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich auch nicht die nächste Folge, in der mich Ömer mit in ein sogenanntes Clan-Café nimmt. Sowas wie sein Büro, wo die Leute mit ihren Anliegen zu ihm kommen können. Und da geht es, Ömer, wenn ich das richtig verstanden habe, auch um ganz alltägliche Sachen. Du vermittelst dann ja zum Beispiel auch Arbeiter und Reinigungskräfte. Du hast das ja gerade im Gespräch schon angedeutet.
Ja.
Und der Clou dabei: Du verdienst an jeder geleisteten Arbeitsstunde der vermittelten Arbeiter mit.
So sieht's aus, ja.
Clever.
Ich hab's übernommen. Das ist ein was ich übernommen habe. Ich hab's bei anderen gesehen, hab's übernommen.
Genau. Vielen Dank.
Danke auch.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Storyhouse Productions.